Zeit mit Politik und Politik allgemein und Datenschutz. Und freue mich sehr, dass ich heute hier eingeladen wurde. Noch vielen Dank an Philipp. Und habe auch ein ganz brandneues Argument mitgebracht heute, das Ende der informationellen Selbstbestimmung. Das ist ein bisschen pathetischer Titel. Mal gucken, ob es funktioniert. Und warum der Datenschutz versagt hat. Ich will mal den Datenschutz angreifen. Da werde ich heute ein bisschen was drüber erzählen. Erstmal zur informationellen Selbstbestimmung. Die kennen wir alle, den Gesetzestext aus dem Volkszählungsurteil 1983. Eigentlich eine sehr weise Einsicht, dass man eben sein Verhalten anpassen wird, wenn man sich nicht genau sicher ist, was verschiedene Leute von einem wissen, was verschiedene Institutionen von einem wissen, dass man dann vorsichtig wird und aus Vorsicht lieber so handelt, dass man kein Risiko eingeht. War damals ein sehr wichtiges Urteil. Und in der Form ist die informationelle Selbstbestimmung natürlich heute immer noch gültig und heute aber umso wichtiger als damals, wenn man sich überlegt, wie stark Überwachung noch angestiegen ist, in wie vielen verschiedenen Lebensbereichen wir inzwischen mit Überwachungsmaßnahmen leben müssen, auch wenn sich das noch nicht so diffundiert hat ins allgemeine Bewusstsein. Das wird was sein, was ein bisschen später kommt. Dann sollte man es sehr hoch schätzen, diese Idee der informationellen Selbstbestimmung, denn man ist quasi in sehr vielen Lebensbereichen dann davon betroffen und benötigt die, braucht die. Und man kann dann auch ganz leicht sehen, das ist, finde ich, was immer sehr leicht vergessen wird, auch in öffentlichen Diskussionen, da wird die informationelle Selbstbestimmung immer sehr schnell marginalisiert, besonders von Schäuble und Konsorten. Schäuble selber hat mal zitiert, gesagt, dass die informationelle Selbstbestimmung ja nur ein sehr kleines Recht wäre im Verhältnis zu unserer freien Bewegung, wenn wir irgendwie die Terroristen mal abschaffen können und sowas. Aber das ist natürlich nicht der Fall, das kann man sich auch ganz schnell überlegen, dass alle anderen Freiheiten, die nominellen Freiheiten, die man so hat, davon auch sehr leicht betroffen sind, beispielsweise Pressefreiheit, Wahlfreiheit und so weiter. Denn wenn man natürlich überwacht wird, wenn sozusagen jemand Mächtiges vor einem steht, daneben steht, wenn man irgendwie seine Wahl macht oder wenn man einen Artikel schreiben will, und dann wird man sich natürlich schon eher überlegen, ob man da oppositionell schreibt oder lieber so ein bisschen in die Richtung. Sodass also ohne diese Garantie und den Schutz der informationellen Selbstbestimmung auch diese anderen Freiheiten ganz leicht fallen können in den Zeiten, in denen wir jetzt so umfassend mit Überwachungsmaßnahmen umgeben sind. Zur Umsetzung der informationellen Selbstbestimmung gibt es jetzt im Wesentlichen zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist die Vermeidung von Daten. Das war natürlich das, was im Volkszählungsurteil dann rausgekommen ist. Die Daten durften so nicht erhoben werden. Ist allerdings in dieser kategorialen Form, dass man sagt, wir verzichten wirklich vollständig auf eine Erhebung von Daten, vermeiden Daten wirklich ganz brachial vollständig, nicht mehr sehr aktuell. Wir sehen im Moment einen ganz starken Anstieg von Überwachungsmaßnahmen. Das scheint auch ein bisschen technikdeterministisch zu sein, weil es quasi direkt parallel zum Anstieg der Entwicklung in der Sensorik ist. Und sodass also jetzt diese so eine ganz kategoriale große Vermeidung von Daten kein besonders realistisches Konzept mehr zu sein scheint. Es wird auch gar nicht mehr so groß vorgeschlagen oder vertreten. Und tatsächlich ist man auch in sehr vielen etwas gediegeneren Kreisen bei den Bundesbeauftragten für Datenschutz, zum Beispiel bei Schaar oder bei in anderen Kontexten, immer schnell so ein bisschen als unseriös abgestempelt, nicht unseriös, aber so ein bisschen unrealistisch, wenn man sagt, naja, wie wäre es denn, wenn wir das mal wieder vollständig, mal so einen Überwachungsabbau uns mal wieder überlegen und das mal alles wieder zurückstufen, das ist dann alles, ja, das geht ja sowieso nicht, müssen das jetzt irgendwie so hinnehmen und dann irgendwie damit arbeiten. Datenvermeidung wird jetzt gerade wieder versucht, so ein bisschen zu aktualisieren, zum Beispiel in diesem Konzept von Privacy Enhancing Technologies gibt es eine ganze Reihe von Teilkonzepten, die versuchen, Datenvermeidung, Datensparsamkeit, solche Sachen in verschiedene kleinere Module innerhalb von Überwachungsmaßnahmen einzubauen, aber das sind natürlich nur sehr kleine, partielle Teile, die da passieren, innerhalb von sehr komplexen Reglementierungen und Technologien. Der zweite Ansatz zur Umsetzung ist dann halt eben die Regulierung von Daten. Sagt man, okay, wenn wir die Datenerhebung schon nicht vermeiden können, dann müssen wir halt irgendwie regulieren, wie damit umgegangen wird. Das ist dann halt eben die Idee des Datenschutzes, des Rechtes, und das ist dann eine gesetzliche Regulierung für die Erhebung und Nutzung von Daten in verschiedenen Bereichen. staatlich, polizeilich, kommerziell, aber auch militärisch, noch ein paar andere Bereiche. Und das ist natürlich ein recht komplexer juristischer Kanon inzwischen geworden, wird auch wöchentlich mehr. Dazu kommen noch eine ganze Menge Einschränkungen, die auch damals sogar im Volkszählungsurteil wurde schon festgelegt, dass Einschränkungen prinzipiell möglich sind. Die müssen dann irgendwie amtsfest und hieb- und stichfest und so weiter sein. Aber das ist möglich, sodass dieser Kanon halt immer permanent anwächst. Und bearbeitet halt inzwischen auch eine ganze Fülle verschiedener Datenformen, die unterschiedlich erhoben werden aus ganz unterschiedlichen Surveillance-Sites, nennt man das so in der Sicherheitsforschung, unterschiedliche Orte, an denen halt unterschiedlich überwacht wird. Das ist also jetzt im Wesentlichen das, was für uns für die informationelle Selbstbestimmung die entscheidende Richtmarke ist, der Datenschutz. Der Datenschutz soll für uns, wenn wir uns jetzt an den Text der informationellen Selbstbestimmung erinnern, soll ein sicheres Wissen darüber herstellen, welche Daten wo bekannt sind, soll uns eine hinreichende Sicherheit verschaffen, dieser große, komplexe Kanon an Rechten und so weiter, damit wir dann mit diesem sicheren Wissen weiterhin selbstbestimmt entscheiden können. Jetzt ist natürlich die Frage, naja, wenn es so ein riesiger Apparat ist und wir haben diese riesigen Mengen an Überwachungsmaßnahmen, kann man sich ja mal so ganz pauschal fragen, in welcher Form tut er das denn und ist das überhaupt effizient? Kann das überhaupt effizient sein, wenn man jetzt versucht, diese Verfassung, eigentlich eine psychische Verfassung von Sicherheit, Entscheidungssicherheit zu bekommen, kann man die mit so einem komplexen Rechtskanon überhaupt erreichen? Das ist eine Frage, die ich jetzt mal ein bisschen näher untersuchen möchte, indem ich mich ein bisschen auf die Entscheidungstheorie stürze. Das ist dann wieder so ein bisschen mehr mein Bereich als Philosoph. Wir werden uns mal ansehen, wie psychologisch real Entscheidungen auf Wissensbasis getroffen werden. Das ist was in der Entscheidungstheorie gut untersucht ist. Und dann werden wir in den einzelnen Abschnitten, wo wir uns dann ansehen, wie das passiert, auch immer den Blick auf den Datenschutz werfen. Wie sieht es beim Datenschutz aus? Welche Art von Entscheidungen hat man da überhaupt? Mit welcher Art von Entscheidungen hat man es da zu tun? Und wie wird dann der Datenschutz, dieser Kanon da wahrgenommen, einbezogen? Und was gibt es für spezifische Probleme dabei? Ja, erstmal die Entscheidungstheorie, mit der wir es hier zu tun haben, ist die sogenannte deskriptive Entscheidungstheorie. Es gibt daneben noch die normative Entscheidungstheorie. Das ist eine ideale Entscheidungstheorie, die im Wesentlichen festlegt, wie man sich in bestimmten Entscheidungssituationen idealerweise entscheiden sollte. Das hier, die deskriptive Entscheidungstheorie, ist dann sozusagen die Theorie, die beschreibt, wie man sich denn realerweise entscheidet in normalen Entscheidungssituationen. Da gibt es erstmal diese Klassifikationen von Entscheidungen. Das ist so eine Grundklassifikation, die da gängig ist. Es gibt die Entscheidung unter Sicherheit, da kennt man man hat dann eine Entscheidungsoption A oder B kann ich machen und da gibt es dann jeweils, ob ich A wähle oder B wähle, verschiedene Folgeoptionen, die dann da Folgezustände, die dann daraus entstehen können. Und bei einer Entscheidung unter Sicherheit weiß ich halt ganz genau, was passiert, wenn ich A oder B wähle. Das sind im Grunde genommen Entscheidungen, die wir gar nicht so bewusst fällen oder Entscheidungen, bei denen wir uns so sicher sind, dass wir nicht so richtig drüber nachdenken müssen. Also zum Beispiel, wenn wir irgendwie die Kaffeemaschine anmachen, dann sind wir sicher, dass da Kaffee rauskommt und sowas. Da muss man nicht lange drüber nachdenken, ob man das jetzt tut oder nicht und die Risiken und so weiter. Und weil es da nicht so viel zu denken gibt, ist es auch nicht der interessante Fall in der Entscheidungstheorie. Der interessante Fall ist mehr Entscheidung unter Unsicherheit. Da weiß man dann nämlich nicht genau, was bei diesen einzelnen Optionen in den Folgezuständen eintreten wird, was da passieren wird. Da ist man sich eben nicht so genau sicher und muss schon mal eher ein bisschen nachdenken, was kann da passieren, was wird passieren, was ist wahrscheinlich, was ist unwahrscheinlich. Da gibt es noch eine weitere Klassifikation unter Risiko für bekannte Wahrscheinlichkeiten, also wenn man die Folgezustände ungefähr kennt und ungefähr abschätzen kann. Und unter Unbestimmtheit, wenn man die Wahrscheinlichkeiten gar nicht einschätzen kann oder auch die Optionen gar nicht einschätzen kann. Das sind so zwei Unterscheidungen. Im Überwachungsfall haben wir es jetzt ganz klar mit dem Fall Entscheidung unter Unsicherheit zu tun. Wir wissen halt eben nicht genau, was passieren könnte, wenn wir jetzt in bestimmten Überwachungssituationen sind und wir müssen uns entscheiden, ob wir jetzt irgendwie was tun, was überwacht werden könnte oder nicht. Dann ist das eine Entscheidung unter Unsicherheit, weil wir in der Regel nicht genau wissen, wer überwacht uns überhaupt, was passiert danach, wo sind die Daten, was passiert mit den datenschutzrechtlichen Geschichten und so weiter. Zumindest der Durchschnittsbürger weiß davon noch weniger als wir. Ich weiß schon nicht so viel darüber. sodass, wenn es da zu einer Entscheidung kommt, wenn man irgendwie gedrungen ist, sich da aus bestimmten Gründen zu entscheiden, man halt mit so einer Entscheidung unter Unsicherheit konfrontiert ist, ob unter Risiko oder Unbestimmtheit, ist immer so ein bisschen individuell parametrisierbar, ist jetzt aber auch nicht so wichtig für uns. Wenn man jetzt hier sich das ansieht und dann auf den Datenschutz wieder reflektiert, dann sieht man natürlich, dass das Ziel des Datenschutzes die Herstellung einer hinreichenden Sicherheit ist für diese Folgezustände, dass ich ungefähr mit hinreichender Sicherheit absehen kann, was in diesen Folgezuständen meiner unterschiedlichen Wahlen passiert, sodass ich dann also relativ sicher und relativ gut mich entscheiden kann. Das ist ja auch in dem Gesetzestext drin, dieser Begriff der hinreichenden Sicherheit. Jetzt ist ein erstes Problem mit diesen realen Entscheidungen unter Unsicherheit, dass das keine Rational Choice ist. Rational Choice ist das, womit die Entscheidungstheorie angefangen hat. Da hat man untersucht, wie man sich dann rational entscheidet. Das waren in den 20er, 30er Jahren die ersten Modellierungen der Entscheidungstheorie, diese Maximierungsmodelle, dass man seinen Nutzen maximiert. Die Savage-Nihans-Regel besagt das Gegenteil, dass man seinen Schaden minimiert. Und dann gibt es natürlich auch kombinierte Modelle, Nutzen maximieren und gleichzeitig Schaden minimieren und so weiter. Da gibt es dann auch aus der Spieltheorie diese ganzen Gefangenen-Dilemma, dass da ist das Dilemma der Hirschjagd, auch so ein ähnliches Ding, eigentlich genau das gleiche von der Parametrisierung. Und da wurde viel drüber nachgedacht, bis dann in den 50er Jahren eine ganz massive Kritik an diesen Theorien aufkam, weil man halt eben diese Theorien, diese Rational-Choice-Modelle so vertreten hat, als wäre das dann auch tatsächlich der Fall, wie man sich entscheidet. Und das ist natürlich nicht, denn in realen Entscheidungen findet man kaum so diese ganz klar kalkulierten, rationalen Entscheidungen, dass man sich genau ausrechnet sozusagen, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, wie entscheide ich mich dann. Da findet man viel mehr Intuition, da spielen eine ganze Reihe von psychologischen Faktoren halt eben auch eine Rolle. Und das wurde dann halt geltend gemacht ab den 50er Jahren und von da an als deskriptive Entscheidungstheorie eben untersucht. Wobei insbesondere Fälle relevant sind, die eine hohe Entscheidungskomplexität haben. Also wenn man für eine Wahl, die man zu treffen hat, ganz viele unterschiedliche Folgeoptionen hat und ganz viele unterschiedliche Folgezustände, die sich entwickeln können, dann ist das wo man nicht so leicht mit umgehen kann, weil man als Mensch kognitiv begrenzt ist. Und da finden dann eine ganze Reihe von Vereinfachungen, ganz charakteristischen Vereinfachungen statt, die dann halt diese rationale Entscheidung beeinträchtigen. Man redet dann auch von einer reduzierten Rationalität, das heißt, man trifft nicht im vollen Maße auf diese kalkulierende Rationalität, sondern eine reduzierte. Und die Entscheidungen, die dabei getroffen wird, heißen heuristische Entscheidungen. Es gibt noch ein paar andere Begriffe, aber das ist der gängigste. Da gab es so ein Lead Paper von Tversky und Kahneman 1974, die dafür auch den Nobelpreis bekommen haben, 2005 für Wirtschaftstheorie. Und die sagen, Heuristik heißt ja Interpretationsrahmen, und die sagen, man interpretiert eine Situation viel mehr, als dass man sie rational kalkuliert. Man hat so ein bestimmtes Anspruchsniveau, was man dann erreichen will, und so guckt man sich aus diesen Folgezuständen schon mal die an, die besonders attraktiv oder besonders unattraktiv sind, und dann schätzt man die Optionen so einigermaßen nach seinem eigenen Vorwissen ab und aktualisiert vielleicht ein paar Fakten und kalkuliert die durch. So laufen also reale Entscheidungen. Das kann man sich auch ganz leicht mal ansehen, wenn man jetzt so eine Person hat, die halt zwei Wahlmöglichkeiten A und B hat mit jeweils drei Folgezuständen, dann guckt die erstmal, naja, was will ich denn überhaupt? Anspruchsniveau charakterisiert dann drei Fälle als wünschenswert und zwei Fälle als überhaupt nicht wünschenswert und einen Fall, naja, ist egal. Und dann kann man sich schnell überlegen, dass wenn es jetzt eine kapitale Entscheidung ist und man würde wirklich ins absolute totale Detail reingehen, wie beispielsweise bei der NASA, wenn man da Entscheidungen trifft, dann muss man immer ein paar hundert Optionen durchrechnen, kann man jetzt mal so sagen, okay, dann habe ich vielleicht 30 Fakten pro Option, die ich irgendwie berechnen müsste, einbeziehen müsste in meine Auswahl, und dann bin ich ganz schnell bei 180 Fakten, die ich berücksichtigen müsste in der Entscheidung, die ich vielleicht paar Minuten, vielleicht aber auch in ein paar Tagen treffen müsste. Das macht man natürlich nicht, man berücksichtigt nicht diese ganzen Faktoren, sondern man trifft eine reduzierte Auswahl, nur die wichtigsten Sachen, nur die wichtigsten Fakten werden überhaupt einbezogen und auch aktualisiert. Kann man sich auch leicht an einem Beispiel überlegen, wenn man zum Beispiel eine Operation vor sich hat, ist schwer krank, dann muss man sich entscheiden, ob Operationsvariante A oder B. Bei A hat man hohe Heilungschancen von der Krankheit, die man hat. Man könnte aber gelähmt sein so ein bisschen. Bei der anderen hat man niedrige Heilungschancen, aber kein Lähmungsrisiko. Also muss man sich überlegen, was man macht. Und da gibt es dann natürlich auch eine riesige Zahl von Fakten, die man eigentlich einbeziehen könnte in seine Entscheidung. Man aktualisiert meistens aber nur die relevantesten, in diesem Fall halt sowas wie prozentuale Verteilungen für Heilung und Lähmung, guckt sich das an, naja, und was passiert dann eventuell später noch, während man zum Beispiel die Kompetenz des Operationsteams, die Sauberkeit im Krankenhaus, die Qualität des Essens oder sowas nicht unbedingt mit einbezieht, sondern da einfach dem Hörensagen folgt, wenn man es überhaupt irgendwie berücksichtigt. Jetzt kann man sich fragen, wie sieht es denn in Bewachungssituationen aus, wenn man das wieder ein bisschen runterbrechen will auf diese Überwachungssache. Dann kann man erstmal sagen, okay, na gut, Überwachung wird dann überhaupt erst ein relevanter Entscheidungsfaktor, beziehungsweise man kommt überhaupt erst in Situationen, wo man sich mit Überwachung entscheidungsmäßig auseinandersetzen muss, wenn mögliche Folgen das Anspruchsniveau berühren. Das heißt also, wenn man irgendwie durch Überwachung irgendwelche Folgen zu befürchten hätte, die man selber als akzeptabel oder inakzeptabel klassifizieren würde. Als mögliche Folgezustände müssten dann allerdings in so einem Fall alle überwachungssoziotechnisch und datenschutzrechtlich möglichen Entwicklungen meiner Wahl einbezogen werden. Das wäre ja sozusagen dann die rationale Anforderung. Die rationale Anforderung wäre, dass ich mir die ganzen technischen Möglichkeiten ansehe, dass ich mir dann ansehe, wer sitzt hinter den Technologien. Das ist immer dieser Begriff soziotechnisch, von dem man bei uns spricht. Dass man sagt, man kann die Technologie nicht alleine betrachten, sondern muss immer betrachten, wer ist da dran, was haben die für Interessen, was machen die damit. Das muss man also alles einbeziehen und auf der anderen Seite dann halt eben auch die datenschutzrechtlichen Einschränkungen und so weiter. Und da kann man sich leicht überlegen, dass in so einer Überwachungssituation eine rationale Wahl auch eine unglaubliche Zahl von Faktoren berücksichtigen müsste. Also kann man sich fragen, wird so eine Entscheidung sehr heuristisch sein? Und da ist meine Antwort ja, denn eine vollständige und präzise Einschätzung kann in Überwachungssituationen nicht erfolgen. Das ist einfach auch was, was wir jetzt in diesem gegenwärtigen Zustand ganz anders betrachten müssen als 1983, als es ganz wenig Überwachungsmaßnahmen gab, eine sehr überschaubare Landschaft an Agenten und Institutionen in diesem Bereich und eine sehr klare Gesetzgebung. Inzwischen hat sich das alles verzweigt, ist unglaublich angewachsen. Keiner hat mehr einen Überblick, was es überhaupt alles gibt an Überwachungsmöglichkeiten. Mit der Globalisierung, Vernetzung weiß man überhaupt gar nicht mehr, wer überhaupt noch überall am Drücker ist. Sodass auf dieser Seite das soziotechnisch Mögliche viel zu komplex geworden ist, um da auch nur annähernd zu begreifen, was da überhaupt passiert. Während auf der anderen Seite natürlich der Datenschutzkanon, der rechtliche Kanon, auch mit seinen verschiedenen Institutionen, Ausgründungen etc. auch einbezogen, die Verfolgungen, die dann stattfinden, auch sehr komplex geworden ist, sodass man hier eigentlich nicht mehr die Möglichkeit hat, eine rationale, vollständige und präzise Einschätzung der Situation zu erhalten in einer konkreten Entscheidungssituation. Das heißt also, man kann nicht mehr hinreichend genau, nicht mehr mit hinreichender Sicherheit entscheiden oder wissen, was alles passieren kann und wie man von wem davor geschützt wird und hat von daher nicht mehr diese Entscheidungssicherheit, die man eigentlich haben sollte. Es ist also eine heuristische Schätzung notwendig im Fall von Überwachungssituationen. These dabei ist jetzt natürlich, dass die Entscheidungsbasis dafür jetzt halt eben großteils verlagert wird, gemäß dem, was wir da gesehen hatten aus der Entscheidungstheorie. Man bezieht jetzt halt nicht mehr diese ganzen Faktoren ein, sondern naja, man bezieht sich dann halt eben auf das eigene Vorwissen, auf das Hörensagen, auf das, was irgendwie man so als relevant mitbekommen hat und so weiter. Das konstituiert sich dann halt eben hauptsächlich, und das ist jetzt relevant, dass dieses Vorwissen halt eben sich nicht aus dem Datenschutzkanon und den technischen Beschreibungen der Überwachungsmaßnahmen konstituiert, wie es dann ja die Idee des Datenschutzes eigentlich vorsehe, sondern im Gegenteil aus der öffentlichen Wahrnehmung von Überwachung und Datenschutz und aus kulturspezifischem Hörensagen und Common Sense von solchen Sachen. Ja, das heißt also, das, was man so mitbekommt von Überwachung und Datenschutz und was man so für eine Einschätzung hat von den involvierten Personen und Institutionen, das ist letzten Endes das, was uns dann als Entscheidungsbasis zur Verfügung steht in Überwachungssituationen. Nur ganz wenige Fakten werden in solchen Situationen realistisch aktualisiert. Das produziert jetzt zwei ganz wichtige Probleme. Das erste Problem ist Werttendenziosität, die in zwei Formen auftritt. Zum einen der Aktualisierung, Da bedeutet das einfach, dass man sich ja immer aussucht, welche Fakten will ich denn jetzt überhaupt in so einer konkreten Entscheidung wissen, was will ich lieber aus meinem eigenen Glauben übernehmen. Das ist immer sehr wertgeprägt, das kennt man auch von sich selber. Man guckt immer, naja, okay, ich glaube mal eher so das, was ich weiß, als das, was die mir da erzählen, oder gucke mir halt auch Informationen spezifisch so aus. Das ist auch ein ganz bekanntes Problem oder Phänomen halt eben aus der Medientheorie zum Beispiel, dass man immer sehr nach seinem eigenen Wertverständnis überhaupt auch Nachrichten, Fakten, Informationen aufnimmt. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass das Vorwissen, das eigene Wissen insgesamt sehr wertgeprägt ist. Also sehr von, durch diese, kommt ja durch so eine tendenziöse Aufnahme insgesamt zusammen, sodass man halt eben auch die das, was man weiß aus der öffentlichen Wahrnehmung und aus seinem sozial-kulturell spezifischen Hörensagen, halt eben auch sehr stark wertgeprägt ist. Und da kann dann natürlich auch eine weitgehend geteilte schlechte Meinung diese Tendenziosität weiter verschieben. Speziell für Überwachung bedeutet das einfach, dass überwachungsskeptische Menschen, die halt also schon mal eine Werttendenz gegen Überwachung haben, und das würde ich sagen, es sind doch relativ viele in Deutschland, die werden einfach mehr Probleme mit Überwachungen kennen als Datenschutzerfolge, und die werden halt ihr Wissen bei Entscheidungen entsprechend auch in diese Tendenz richten und in dieser Tendenz entscheiden. Das heißt also, dass der Datenschutz für solche Leute, für überwachungsskeptische Leute, die informationelle Selbstbestimmung schon nicht mehr gewährleisten kann. Das sind Leute, die sich grundsätzlich, indem sie diese Skepsis sozusagen im Hinterkopf haben, von Überwachung beeinflusst entscheiden werden. Wobei dann natürlich ein weiteres Problem ist, dass die öffentliche Wahrnehmung auch eine allgemeine Tendenz in Richtung Überwachungsskepsis noch steigert. Das kann man sich ganz schnell ansehen, wenn man sich mal so ein paar widerstreitende Sachen ansieht in der öffentlichen Wahrnehmung. Wozu würde man denn wahrscheinlich eher tendieren? Ja, was hat man eher, wovon hat man eher gehört oder was würde man eher glauben? Hat man mehr von gehaltenen Datenschutzbestimmungen gehört oder mehr von Datenschutzverletzungen? Gibt es mehr effiziente Bestrafungen oder mehr ineffiziente Verfolgung, dass irgendwie was im Sande verlaufen ist? Weiß man mehr über die rechtlichen Beschränkungen oder mehr über die technischen Möglichkeiten? Und wie steht es denn auch mit der Rechtshörigkeit und dem Demokratieinteresse der Überwacher im Verhältnis zu deren Kontrollwillen? Was fällt man da wohl für stärker? Ähnlich auch die Datenschutzbeauftragten. Wie neutral hält man die Datenschutzbeauftragte in Firmen oder vom Staat oder sowas? Für wie effizient hält man die? Für wie wirksam? Was sind da die öffentlichen Wahrnehmungen, von denen man da eigentlich in seinem Hintergrund dirigiert wird? Das ist also ein Problem. Und ein zweites Problem, was jetzt dazu tritt noch zu diesem wertbelasteten Vorwissen, ist, dass es auch noch ganz spezifische Effekte gibt bei diesen Entscheidungen, bei diesen quasi realen Entscheidungen, nämlich Wahrnehmungsverzerrung. Das sind auch speziell jetzt die Effekte, mit denen Tversky und Kahnemann bekannt geworden sind: Ankereffekt, Vertrautheitseffekt, Repräsentativitätsheuristik und Basisratenfehler. Ich jetzt noch ganz schnell mal durchgehen. Ankereffekt und Vertrautheitseffekt sind Effekte, die auch in der Medientheorie sehr wichtig sind und für diese mediale Verzerrung sorgen, die wir auch aus der ganzen Terrorparanoia zum Beispiel kennen oder auch mit Kindermorden. Ankereffekt bedeutet, dass im Gedächtnis besonders präsente Fakten für Entscheidungen zuerst einbezogen werden und als primär relevant erachtet werden, wobei natürlich besonders dramatische Fakten eher im Gedächtnis bleiben als weniger dramatische Fakten. So dass man also die dramatischen Fälle sozusagen immer als erste und wichtigste Fälle einbezieht. Und dazu kommt dann noch der Vertrautheitseffekt, dass man häufig gehörte Dinge eher für wahr hält und außerdem auch für häufiger hält als Dinge, die man nicht so häufig hier hört. Und das führt natürlich dann zu so einer Verzerrung, zu diesem Problem der Skandalisierung, dass man besonders dramatisch dargestellte Fakten oder besonders häufig dargestellte Fakten so überproportional und übermäßig wahrnimmt und dass die sehr übermäßig präsent sind. Ein weiteres Problem ist dann auch noch die Repräsentativitätsheuristik. Das ist einfach so ein Phänomen, dass man auch in seinen Wahrnehmungen Menschen nicht sehr individuell beurteilt. Man gibt sich sozusagen keine Mühe, die da herauszufinden, wie die Profile denn von denen sind, was das für Einzelpersonen sind, sondern was man in der Regel macht in Entscheidungssituationen mit Menschen, ist, dass man die als Stereotypen festmacht. Man guckt sich an, was ist das für einer, was macht der oder so weiter. Und dann danach beurteilt man die dann, davon geht man dann aus, was das für Menschen sind und wie die möglicherweise reagieren werden. Basisratenfehler gehe ich jetzt nicht mehr ein, das ist noch, nur noch ein, so ein anderer Fehler, dass man Wahrscheinlichkeiten auch nicht richtig berechnet, wenn man welche aufgetischt bekommt, dann vergisst man häufig, die in Verhältnis zu setzen zu den Basisraten, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Sodass man so ein paar signifikante Verzerrungseffekte auch bei in Überwachungsentscheidungssituationen jetzt festhalten muss. Anker- und Vertrautheitseffekt verstärken halt eben das Problem mit der schlechten öffentlichen Wahrnehmung, indem halt eben natürlich in der Medienlandschaft und in der öffentlichen Wahrnehmung, auch im Stammtisch sozusagen, werden ja eher die negativen Fälle erzählt und eher die problematischen Fälle, wird eher die Überwachungsskepsis überwiegen. Und das wird halt durch diese beiden Effekte, Wahrnehmungseffekte natürlich noch verstärkt. Wobei als Problem der Relativitätsheuristik hinzukommt, dass das Vertrauen in viele der involvierten Stereotypen im Rahmen dieser Datenschutzgeschichte und im Rahmen der Überwachungsgeschichte gar nicht so gut ist. Ich meine, die Leute, die da als Agenten auftreten, mit denen man es da zu tun hat, ob auf der Überwacherseite oder auf der Beschützerseite der Datenschützer, das sind für viele Menschen, die das nicht so sehr differenzieren, einfach Anwälte, Politiker, der Staat in Anführungsstrichen oder irgendwelche Firmenchefs, irgendwelche Mächtigen, die sich das leisten können, die ein Kontrollinteresse haben, die da oben. Und so sehr das auch ganz pauschale und im Grunde genommen aus unserem aufgeklärten Verhältnis unverständliche oder komische, undifferenzierte Meinungen sind, sind das eben doch die entscheidenden Meinungen, nach denen dieses Vorwissen funktioniert und nach dem das geprägt ist. So dass man das also berücksichtigen muss. Ja, und dann komme ich auch schon zu meinem Resümee nach dieser Betrachtung von Entscheidungen, wie denn reale Entscheidungen funktionieren. Wenn man sich ansieht, die Idee der informationellen Selbstbestimmung ist eigentlich, die Menschen in Entscheidungssituationen zu stützen, denen eine hinreichende Sicherheit eben zu geben für ihre Entscheidung, im Wissen, dass sie wissen, ich bin da und da vor diesen Maßnahmen so und so geschützt und kann mich jetzt in dieser Situation unbeeinflusst so entscheiden oder so entscheiden. Und das funktioniert eben nicht, weil der Datenschutz und die Überwachungstechnik schon viel zu komplex geworden sind, als dass man die tatsächlich in der Reinkultur sozusagen sich ansehen kann und sich damit auf der Basis, der tatsächlich rechtlichen und technischen Basis entscheiden kann. Stattdessen muss man seine Entscheidungen nach so einem geschätzten Wissen treffen, und in diesem geschätzten Wissen kommen dann halt eben diese ganzen Unschärfen mit rein. Es wird wesentlich aus der öffentlichen Wahrnehmung, wesentlich aus der eigenen Überwachungsskepsis konstituiert. Es kommen diese ganzen Verzerrungseffekte rein, sodass es also tatsächlich sehr leicht von Misstrauen, von einer kritischen Einstellung oder von schlechter Presse beeinflussbar ist und dass man eben dann nicht mehr in der Lage ist, eine hinreichende Sicherheit zu erhalten oder auch nur überhaupt irgendeine objektive Sicherheit zu erhalten, um sich selbstbestimmt zu entscheiden. Die informationelle Selbstbestimmung kann also durch Datenschutz real kaum gewährleistet werden. Und es gibt auch schon erste reale Fälle. Die habe ich jetzt auch schon mehrfach getroffen in Unterhaltung mit Politikern, mit der Presse haben wir es auch auf dieses Thema. Die erzählen, also ob es Untersuchungen gibt, weiß ich, weißt du vielleicht noch was, frage ich dich nachher mal. Ja? Also es gibt auf jeden Fall, aus der Politik wurde mir erzählt, dass es schon erste reale Fälle gibt von zum Beispiel Drogensüchtigen oder Problemfamilien, die Beratungsangebote nicht mehr wahrnehmen, weil sie nicht genau wissen, was mit ihren Daten passiert. Die haben nur irgendwie mal ungefähr gehört, das wird alles vernetzt und dann ist es da der Staat, die da oben, und die wollen uns doch nur ans Leder und ans Geld und so weiter. Und das sind eben präzise diese Einstellungen, die man da berücksichtigen muss. Und da ist dann eben das Problem, dass die jetzt diese Beratungsangebote nicht mehr wahrnehmen. Es gibt einen ganz, ganz starken Rücklauf bei Beratungsangeboten. Wenn man die fragt, dann sagen die tatsächlich, na, ich weiß nicht, was hier passiert, vielleicht kriege ich dann keine Stütze mehr oder vielleicht kriege ich dies nicht und das nicht, wenn ich mich hier beraten lasse. Und bei der Presse haben wir jetzt auch schon mehrfach, oder also habe ich zumindest mehrfach berichtet bekommen von Presseleuten, dass denen die Informanten wegbleiben, weil die Informanten halt eben befürchten, dass ihnen die Presse überhaupt gar keine Anonymität mehr gewährleisten kann. Ja, selbst wenn die besten Absichten haben und alles, wer weiß, wer da noch alles in der Leitung steckt, wer weiß, wer die da auch sowieso schon beobachtet und was da mit denen passiert. Siehe Telekom, bestes Beispiel. Und wenn dann solche Sachen passieren wie Telekom, dann ist es zwar ein einzelner kleiner Inzident, ein kleiner Skandal, aber in der Wahrnehmung, auch dadurch, dass es dann so häufig wieder gekaut wird und durchgesprochen wird, ist das natürlich eine Entscheidungsbasis für viele andere Informanten, die dann halt eben real davon zurücktreten. Und das beeinflusst zum Beispiel jetzt schon im gegenwärtigen Zeitpunkt diese drohproblematischen Familien, unsere Solidargemeinschaft, die Idee von einer Solidargemeinschaft, während natürlich das Ausbleiben von Informanten ganz erheblich die Unabhängigkeit der Presse beeinträchtigt und die Arbeit einer unabhängigen Presse beeinträchtigt, sodass wir also jetzt schon in einem Zustand, der eigentlich noch nicht Orwellsch ist, sondern noch vor Orwellsch, schon ganz erhebliche Einbußen haben. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, was strategisch gesehen besser wäre. Wir könnten auch die Paranoia auf die Spitze treiben und dann mal gucken, was passiert. Was ich so ein bisschen der Datenschutzidee als Irrtum ankreiden möchte, ist, dass es sich dabei eigentlich bei dieser Datenschutzidee und vor allen Dingen bei diesem Anhalten, Festhalten an der Datenschutzidee als Basis für Entscheidungen für Durchschnittsbürger um eine ganz seltsame Innenwahrnehmung von Wissenschaftlern, Juristen und Politikern handeln. Die denken natürlich, na klar, kann ich das alles wissen, na klar, kann ich die technischen Maßnahmen wissen, na klar, kenne ich die juristischen Geschichten. Und ja, ich habe Vertrauen in die Integrität der Überwacher und der Institutionen und die Effizienz und Neutralität der verfolgenden Institutionen. Und dann kann man natürlich davon ausgehen, dass so eine Datenschutzidee tragfähig ist als Entscheidungsbasis. Aber das sind natürlich alles Annahmen, die sehr typisch sind für Wissenschaftler, Juristen und Politiker, aber eben überhaupt gar nicht für den Durchschnittsbürger. Ja, der weicht von diesen Annahmen ganz erheblich ab, ist nicht in der Lage, das alles so vollständig zu antizipieren, hat auch nicht das Vertrauen in vielen Situationen, sodass der auf einer ganz anderen Grundlage mit dem Datenschutz konfrontiert ist. Ja, das ist also meine Kritik, dass Datenschutz eigentlich nicht mehr effizient genug ist, weil es zu komplex geworden ist. Man könnte jetzt noch überlegen, ob man denn einen neuen Datenschutz haben möchte oder wie man Datenschutz sich neu ausdenken könnte. Will man dann eben reale Entscheidungen realer Bürger schützen und keine rationalen Entscheidungen irgendwelcher mathematischen, idealen Bürger, dann muss man eigentlich, was man eigentlich tun muss, ist die informationelle Selbstbestimmung an die realen Bedingungen wissensbasierter Entscheidungen, wissensbasierter Selbstbestimmung anzugleichen. Man muss nicht nach diesen rationalen Idealvorstellungen das machen, sondern man muss sich halt ansehen, was ist diese kleine Tiefenpsychologie bei den Entscheidungen, muss danach versuchen zu arbeiten und damit versuchen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, daraus eine hinreichende Sicherheit zu generieren. Und da kann man sich jetzt überlegen, naja, wie müsste man denn dann Datenschutz nachbessern, wenn man jetzt an diesen Modalitäten realer Entscheidungen sich ausrichten würde. Da sieht man dann sofort, dass man da nicht unerhebliche Schwierigkeiten hätte bei diesen Nachbesserungen. Rein von dem, was wir jetzt untersucht haben, kann man sagen, naja, einmal müsste man die Stereotypen wechseln, man müsste neue vertrauenswürdige Institutionen und Akteure einführen. Das bedeutet, man bräuchte neue und stärker unabhängige Institutionen, sowohl für Datenschutz als auch für Überwachung. Und man bräuchte vor allem sowas wie freie und unabhängige Technologen. Das habe ich auch schon mal an anderer Stelle gefordert, dass man eigentlich so ein Analogon zur freien und unabhängigen Presse im Moment braucht, halt den freien und unabhängigen Techniker, Technologen, der einem sozusagen unabhängig erklärt, wie Technik funktioniert und auch unabhängig einem Hilfsmittel zur Verfügung stellt. Und außerdem, und jetzt wird es schwierig, müsste man die öffentliche Wahrnehmung ändern. Ja, man müsste irgendwie versuchen, das Vorwissen und diese Wahrnehmung, die da tatsächlich dann die entscheidungsrelevante Basis ist, positiv in Richtung Datenschutz und gegen Überwachung zu bewegen. Und das ist natürlich was jetzt nicht leicht ist. Es müssten die Datenschutzverletzungen ganz massiv bestraft werden, damit die rapide abnehmen. Also man müsste halt, und das ist wirklich schwierig, man müsste Strafen finden, die Firmenchefs wie die Chefs der Telekom real davor abschrecken, Überwachung anzuwenden. Ja, und was sollen das für Strafen sein? Ich meine, in welcher Geldhöhe und bei wie vielen Jahren Gefängnis fängt es an? Und das wird man nicht real für Datenschutzverletzungen erfordern können. Das heißt, hier hat man schon mal eine Paradoxie. Das zweite Problem ist natürlich, dass die technischen Möglichkeiten auch sehr viel weniger komplex sein müssten. Die müssten kategorial beschränkt werden. Das ist auch was nicht passieren wird. Und man müsste irgendwie dafür sorgen, dass die positiven Eindrücke sehr deutlich überwiegen vor den negativen Eindrücken. Da bräuchte man dann auch noch eine andere Berichterstattung der Presse. Das ist alles so ein bisschen utopische Vorstellungen davon, wie eine Welt sein müsste, damit man tatsächlich eine effiziente Vorstellung von Datenschutz bekommt. Das wird also wohl alles kaum passieren. Ich halte das für in allen Punkten für sehr unwahrscheinlich. Und selbst wenn das passieren würde, dann wären besonders überwachungsskeptische Personen trotzdem nicht besonders gut geschützt. Ich denke, dass da die drogensüchtigen Informanten und Problemfamilien jetzt die ersten Vorboten sind. Sodass mein Resümee also ist, dass der Datenschutz versagt hat. Das ist natürlich die Frage, okay, naja, was machen wir jetzt? Ich finde, wir müssten eigentlich zurückkehren, auch als Aktivisten müssten wir zurückkehren zu einer Forderung einer kategorialen Datenvermeidung, zu einem massiven, rigorosen Abbau von Überwachungsmaßnahmen und einem Überwachungsabbau. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, auch diese Forderung in dieser Radikalität zu stellen, weil tatsächlich die Beeinflussung durch Überwachung so sensibel ist, dass wir uns ansonsten bei einer Beibehaltung dieses komplexen Apparats, dieser ganzen technischen Möglichkeiten, der ganzen Schwierigkeiten, die damit entstehen, von dieser Idee der informationellen Selbstbestimmung verabschieden müssen. Hä? Was habe ich? Na, das kommt auf uns auf an, oder? Ob wir ein Konzept für Datenvermeidung irgendwie vertreten können. Danke. So, Fragen, wir haben noch Zeit. Ja? Okay. Nachrechnen. Noch jemand? Ja? Wir resignieren einfach. Naja, ich meine, also wir müssen dann einfach ganz klar sagen, wenn wir nicht in der Lage sind, wenn Datenschutz generell kategorial nicht in der Lage ist, informationelle Selbstbestimmung zu generieren, dann haben wir einfach keine und dann müssen wir das auch sagen. Ja, dann müssen wir den Menschen sagen, okay, wir hatten mal in den 80er Jahren diese Ideen von der informationellen Selbstbestimmung, klappt leider nicht mehr, tut uns leid, das war's. Also, noch jemand? Ich finde vor allen Dingen auch wichtig, dass wir, ich denke, eine Lehre, die wir auch ziehen müssen als Aktivisten, ist, dass du die schwierige, kleine, detaillierte, inkrementelle Arbeit, die Datenschutzbeauftragten zum Beispiel häufig machen oder die wir auch zum Teil, auf die wir uns zum Teil auch einlassen, dass man versucht, naja, man dreht hier ein bisschen am Datenschutz und da schränkt man die Technologie ein bisschen ein, immer so ein bisschen, dass das einfach nicht gefruchtet hat, ja, fundamental nicht gefruchtet hat. Wir werden überfahren und überrannt von einer Lawine von Sicherheitstechnologien und Sicherheitsforderungen, wo einfach diese inkrementellen Sachen, auch diese ganzen Konzepte gar nicht greifen, die auch überhaupt gar nicht in der Öffentlichkeit ankommen. Und das, ich denke, dass man einfach diese kategoriale Forderung mal wieder in den Vordergrund bringen müsste. Das war letzten Endes auch das, was bei der Volkszählungsbewegung ein entscheidender Faktor war und was die ja auch dann zu einem sehr entscheidenden, wichtigen Erfolg geführt hat, dass man wirklich gesagt kategorial gesagt hat, nein, man hat nicht gesagt, okay, die Fragen 3 bis 4 beantworte ich, aber den anderen Kram nicht, sondern man hat gesagt, nö, gar nicht. Okay, und das ist vielleicht eine Forderung, die wir uns mal wieder überlegen sollten. Ja klar, ich meine, dieses Vertrauenselement ist ganz wichtig, es ist auch schon verschiedentlich angesprochen in Diskussionen zu Privacy und so weiter. Aber es ist natürlich nicht die Idee der informationellen Selbstbestimmung oder des Datenschutzes. Ja? Da ist nicht die Idee, dass ich irgendwem vertrauen soll. Ja? Da steht drin, ich soll, da ist der Kanon und das soll mir eine Sicherheit geben. Vertrauen ist so ein bisschen wackelige Geschichte.
Überwachung ist ja nur dann schädlich, wenn ich irgendwelche Sanktionen befürchten muss. Also wenn ich ganz normal offen den Joint rauchen kann und es passiert mir nichts, naja, dann kann mich irgendjemand überwachen. Also sozusagen, dass ich müsste halt dafür kämpfen, dass es keine Sanktionen mehr gibt. Oder wenn mein Arbeitgeber das ihm wurscht ist, ob ich drogenabhängig bin oder nicht, dann kann man mich ganz einfach überwachen. Ist mir mehr oder weniger egal. Also wenn sozusagen bei dieser Überwachung eben, dass bei dieser Überwachung, die da ist, ganz einfach keine Sanktionen passieren, also sozusagen das Strafrechtliche abschaffen.
Ja, aber das ist, glaube ich, noch schwierig. Es gibt ja auch unabhängig von Strafrechten eine ganze Menge von Kontrollinteressen, auch in der Firma, dass die Arbeiter nicht Privatkram machen, schnell arbeiten und
eben.
So weiter. Und
wenn das dem Chef wurscht ist, ob ich Privatkram mache oder nicht, dann kann er mich überwachen.
Klar, ich meine,
aber dann würde er auch kein Interesse mehr daran haben, mich zu überwachen.
Ja, dann hätte man das Problem sozusagen nicht, dass das Anspruchsniveau relevant wäre.
Naja, das ist ja genau das Problem, ne? Wenn man Massenüberwachung und Massendatenspeicherung hat, dass man nicht genau weiß, ob das zu Sanktionen führt oder nicht. Oder ob das möglicherweise in der Zukunft zu Sanktionen führt. Und das führt dann zu solchen Effekten, wie Sandro das beschrieben hat, dass die Leute dann wirklich Vermeidungshandlungen begehen, weil sie es nicht genau wissen. Es könnte ja möglicherweise was folgen. Dann gehen die Leute halt nicht zur Beratungsstelle oder dann werden die Informanten sich nicht mehr an die Presse wenden. Es ist ja immer so eine diffuse Angst, dass etwas folgen könnte. Und es muss nicht unbedingt was folgen, die Angst reicht schon.
Ja, eben. Ja. Weiß ich nicht. Ich bin auch immer so, ich bin auch immer skeptisch, was diese Zahlen angeht, ob die jetzt überwacht werden wollen oder nicht. Es gibt ja diese Erhebung vom BKA und so. Und wenn man da mal genauer hinsieht, dann guckt man, dass sie irgendwie nur Senioren in bestimmten Stadtteilen zwischen 12 und 3 gefragt haben. Und dann sieht das alles schon nicht mehr so valide aus, mit diesem, dass die Leute wirklich überwacht werden wollen. Also in den gibt dann halt auch viele andere Untersuchungen, die tatsächlich, die zumindest, also wenn Leute auch nicht schon radikal gegen Überwachung eingestellt sind, dass sie doch zumindest eine gesunde Skepsis haben davor, dass man solche mächtigen Instrumente, wie sie es ja sind, zur Kontrolle nicht unbedingt in die Hände von Staaten und von Wirtschaftsorganisationen legen sollte. Ich denke, das ist eine Skepsis, die in Deutschland aufgrund der letzten 100 Jahre Geschichte auch einfach ein bisschen kulturell drin ist und die auch überaus berechtigt ist.
Noch viel zu wenig.
Also wenn da schon eine Skepsis da ist, warum die nicht wahrgenommen wird und nicht quasi auch in Politik umgesetzt wird.
Ja, es gibt ein ganz schöne Geschichte aus der Technikphilosophie, die nenne ich immer gerne in diesem Kontext. Das ist von Ogden, so ein Technikphilosoph, der hat gesagt, es dauert im Schnitt immer so 2 Generationen, bis sich die Auswirkungen einer Technologie oder die Ausprägung einer Technologie tatsächlich in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, der Bevölkerung eingeprägt hat, bis man weiß, was das denn überhaupt ist und bis sozusagen im Bewusstsein angekommen ist, was damit alles passieren kann. Und ich denke, das ist so ein Phänomen, mit dem wir es hier zu tun haben. Im Moment haben die Leute noch keine Bedrohung. Es gibt noch nicht so viele Fälle, die bekannt sind, wo jetzt mal was passiert ist damit. Und man nimmt es einfach noch nicht so als Bedrohung wahr. Und ich denke aber, dass die Wahrnehmung dann halt irgendwann da sein wird, wenn es sozusagen infrastrukturell zu spät ist. Also das wäre zumindest das, was man annehmen muss, wenn man Ogden glaubt, dass man so also eine kulturelle Verzögerung, Cultural Lag heißt das, annimmt.
Ja, ich weiß.
Na ja, eben, deswegen ist das unsere Aufgabe hier. Noch jemand? Ne? Ja? Ja, können wir gleich fließen.
Das sind ja berechtigte Einwände. Ja, warum passiert nichts? Ja, verdammt nochmal, es liegt an dir, Mann. So, du hast es in der Hand, dass was passiert. Du hast es in der Hand, dass die Bewegung größer wird, dass die Leute Bewusstsein entwickeln. Du musst als Multiplikator wirken. Ja, genau. Ja. Also jeder Einzelne von uns hat diese Verantwortung und da können wir auch eine ganze Menge tun, glaube ich dran.
Okay, und das ist eine super Überleitung zum Panel jetzt, das wir jetzt haben, der Zustand der Datenschutzbewegung und wie er sich vielleicht ändern könnte. Vielen Dank.
Ich möchte noch eine kleine Anmerkung zum